Dieser Podcast wurde von den Schülern und Schülerinnen der 9. Klasse der Waldorfschule Klagenfurt gestaltet. Viel Spaß beim Anhören.
ClimateCast, der Klimabündnis-Podcast.
Grün, grün, grün ist eine der Farben unserer gefährdeten Natur und zugleich der Titel unseres Podcasts. Welches Bild können sich unsere Hörer machen, wenn sie diesen Titel hören?
Nun ja, es geht um sogenannte grüne Themen, den Klimawandel und wie wir unsere Umwelt schützen können.
Ihr habt euch doch die Rolle von Netflix und Co. zum Thema Klimawandel vorgeknöpft. Was habt ihr herausgefunden?
Wir alle streamen oder schauen Netflix. Ist dir eigentlich bewusst, dass das einen Einfluss auf unser Klima hat? Wie klimaschädlich sind Streamingdienste wie Netflix und Co.?
Wie viel Zeit verbrauchst du im Durchschnitt auf Social Media und Streamingdienst? Also am Tag?
Am Tag circa 3/4 Stunde.
Ich würde sagen, ungefähr pro Tag im Durchschnitt 1/2 Stunde.
Locker 6 Stunden am Tag.
Täglich?
Ja, locker. Ja.
Ich glaube, mehr. 8 Stunden sicher.
Vielleicht habe ich auch mehr. Kommt doch an, ob Schule ist oder Wochenende oder Ferien. In der Schulzeit so 4 Stunden und wenn es Wochenende ist, so schon zwischen 6 und 8 Stunden, glaube ich, am Tag.
Das Streaming von Videos verursacht pro Jahr mittlerweile genauso viel CO2-Emissionen wie ganz Spanien. Oder 1/2 Stunde Streaming verursacht so viel CO2 wie eine Autofahrt von 6,3 Kilometern. Zu diesem Schluss kam eine Studie im Jahr 2019. Das sorgte für Schlagzeilen und es war vom Klimakiller Netflix die Rede. Stimmen diese Behauptungen? Ist Online-Streaming für einen so hohen CO2-Ausstoß verantwortlich? Uns hat interessiert, wie sieht die CO2-Bilanz von Netflix und Co. tatsächlich aus? Und können wir als Konsumenten diese positiv beeinflussen? Und ist umweltschonendes Streaming überhaupt möglich?
CO2-Emissionen entstehen schon bei der Produktion, aber auch bei der Speicherung und Übermittlung der Filme und Serien zu den Rechenzentren. Der Film muss noch vom Server über das Internet zu unseren Computern, Fernsehen oder Handys gelangen. Dabei und auch beim Anschauen zu Hause verbrauchen wir wiederum Energie. Auf der Website von Netflix findet man einige Daten dazu. Im Jahr 2019 wurden zur Produktion und Speicherung insgesamt 451.000 Megawattstunden Energie verbraucht. Das entspricht ungefähr der Leistung, die 59 Windräder in einem Jahr bei vollem Betrieb liefern können. Der Konzern versichert, dass der Strom dafür direkt aus erneuerbaren Energien stammt oder mit dem Kauf von grünen Stromzertifikaten ausgeglichen wird.
Für den Stromverbrauch zwischen zum Beispiel Servern und unserem Handy gibt es von Netflix keine Angaben. Dazu hat das deutsche Fraunhofer-Institut Zahlen veröffentlicht. Es hängt davon ab, wie wir streamen, ob über WLAN oder mobile Daten und ob für die Übertragung Glasfaserverbindungen oder Kupferkabel zur Verfügung stehen.
Bei der Verwendung von 3G werden pro Stunde Streamen ca. 90 Gramm CO2 ausgestoßen. Bei 5G sollen es nur 5 Gramm pro Stunde sein. Glasfaserverbindungen schneiden dabei am besten ab. Nur 2 Gramm CO2 werden dabei pro Stunde Streamen ausgestoßen. Bei Kupferkabelverbindungen sind es 4 Gramm pro Stunde.
Demzufolge ist Streaming weniger klimaschädlich als gedacht. Es verursacht zwar klimaschädliche Treibhausgase, dass 1/2 Stunde Streamen jedoch CO2-Emissionen wie eine Autofahrt von 6,3 Kilometern verursacht, stimmt selbst bei der schlechtesten und am meisten Treibhausgase ausstoßenden Internetverbindung nicht.
Zu diesem Thema haben wir auch unsere Physiklehrerin Frau Dollar-Gammerit interviewt. Vielen Dank, Frau Dollar-Gammerit, dass Sie sich für unser Interview Zeit nehmen.
Wie kann man Streamen klimafreundlicher machen?
Man kann versuchen, sich das, was man anschauen möchte, einfach vorher schon runterzuladen, um das dann schon am Computer abrufbar zu haben, ohne jetzt ständig in Verbindung zu sein, ja, mit dem Server von Netflix beispielsweise.
Wie funktionieren Serverfarmen?
Also hinter beispielsweise Google oder Amazon oder Netflix stehen riesig große Rechenzentren, die diese unzähligen Anfragen verarbeiten, auf denen Netzwerkdienste ablaufen. Und zum Kühlen und zum Aufrechterhalten der ständigen Stromversorgung ist eben unglaublich viel zusätzlicher Strom notwendig.
Wo stehen die Serverfarmen von den Internetkonzernen?
Das größte Serverzentrum in Deutschland befindet sich in Frankfurt am Main.
Was passiert bei einem Stromausfall?
Es gibt da auch sogenannte USV-Anlagen, die dafür sorgen, dass selbst bei Stromausfall die Stromversorgung sichergestellt werden kann. Und auch die verbrauchen wieder irrsinnig viel zusätzlichen Strom.
Dankeschön.
Für ein umweltfreundliches Streamen müssen wir einiges beachten.
Wenn möglich, immer über LAN- oder WLAN-Verbindungen streamen. Wenn nötig, Woche downloaden, falls zum späteren Zeitpunkt keine LAN-Verbindung möglich ist. Die Bildauflösung verkleinern. Die höchste Bildauflösung verbraucht pro Stunde wesentlich mehr Daten und auf kleineren Bildschirmen und Mobilgeräten ist kaum ein Unterschied zu erkennen.
Was denkst du, wenn du das Thema Klima hörst?
Eigentlich sofort an Klimawandel und dass es bei uns immer heißer wird. Also meine Eltern haben ein Elektroauto, also wir haben 2 Elektroautos, wir leben eigentlich nur mobil. In den Urlaub fahren wir immer mit dem Zug, wir fahren nie mit dem Auto, wir sind seit Jahren nicht mehr geflogen. Also auf jeden Fall, wie wir CO2 sparen können.
Ja, in letzter Zeit hört man ja viel über den Klimawandel und man sieht auch Auswirkungen davon. Und deshalb, wenn man Klima hört, dann hat man oft den Eindruck, da verändert sich viel.
Wir kaufen eigentlich nur regional und bio, verzichten im Winter eigentlich auf alles, was von anderswo herkommt. Genau.
Also man weiß ja, dass die Abgase sehr viel ausmachen, der Flugverkehr und so weiter, aber auch die Industrie.
Also halt wie die Gletscher schmelzen und dann wie das Meer ansteigen wird und die ganze Städte halt, mit denen ausgeht und wo Wüsten entstehen werden und das Ganze.
Ich glaube, dass eigentlich nicht wirklich jemand dafür verantwortlich ist, sondern dass die Entwicklung der Menschen eigentlich daran schuld ist, dass wir es immer gemütlicher, immer gewohnter haben wollten und dass dann irgendwie wir in ein Loch gefallen sind, wo wir jetzt nicht mehr gut rauskommen.
Der Klimawandel ist in vielen Bereichen spürbar, auch bei unseren nächsten Verwandten, den Tieren.
Der Klimawandel zeigt sich nicht nur in fernen Regionen wie der Arktis, sondern auch direkt vor unserer Haustür. Die Jahreszeiten verschieben sich im Jahresverlauf nach vorne. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Pflanzenwelt, sondern auch auf die Tierwelt. Während einige Tierarten aus den heimischen Regionen verschwinden werden, breiten sich andere hierzu aus.
2080 wird, falls die Temperaturen weiterhin steigen, durch den Klimawandel die Hälfte aller Tiere und Pflanzenarten aussterben. Die größten Verlierer sind Eisbären, Koalas und die Sumatra-Nashörner. Nebenbei sind auch noch die Jaguare, Kaiserpinguine, Zackenbarsche, Wildbienen und Geparden vom Aussterben bedroht. Nun ist die Frage, können Tiere und Pflanzen sich an den Klimawandel anpassen? Dazu hat uns Herr Lukas Ende, Artenschutzkoordinator und Biologe, ein paar Fragen beantwortet. Wie macht sich der Klimawandel in Österreichs Tierwelt bemerkbar?
Ja, das ist natürlich auf sehr unterschiedliche Weise, dass sich der Klimawandel bemerkbar macht. Zum einen wird es natürlich wärmer und aber auch die Trockenperioden nehmen zu. Also insbesondere in der Gebirgswelt stellt man fest, dass dort die Zunahme der Temperaturen sowohl schneller stattfindet als auch stärker. Also da werden die Temperaturzunahme ist höher als in anderen Bereichen der Welt, zum Beispiel im Flachland. Und dadurch kommen die Tiere natürlich sozusagen in einen Stress. Also in die Tiere, die gut angepasst sind an Kälte, die im Gebirge leben, die haben mit Hitze sehr viel größere Schwierigkeiten als mit langen und sehr starken Kälteperioden. Also die müssen schauen, dass sie sich da anpassen. Und da findet man ganz unterschiedliche Anpassungsstrategien. Eine Möglichkeit ist natürlich, nach oben hin auszuweichen, aber dieser Bereich ist ja natürlich begrenzt. Also irgendwann ist dann da die Bergspitze und da gibt es dann auch kein Futter mehr zum Beispiel.
Welche Lebensräume und welche ihrer Bewohner sind am stärksten vom Klimawandel betroffen?
Sehr schwierige Frage mit der Priorisierung. Ich denke schon, dass es eben die alpine Welt sehr stark trifft. Also da haben wir unter anderem eben die offenen alpinen Lebensräume, die teilweise dann auch zusehends zuwachsen, weil zum Beispiel die Baumgrenze sich nach oben hin verschiebt. Andererseits betrifft es sehr stark auch Moore, also die anhaltenden Trockenheiten oder Feuchtgebiete, sagen wir mal, die starken Trockenperioden sind da sehr abträglich. Und gleichzeitig, das hat nicht unbedingt was mit dem Klimawandel zu tun, aber gleichzeitig eben auch der Eintrag von Stickstoffen über den Verkehr. Also da gibt es aus den Abgasen des Verkehrs kommt Stickstoff in die Luft und der wird von den Wolken wieder auf die Fläche abgeregnet und dadurch kommt es zu Einträgen von Stickstoff in Ökosysteme wie Moore, die eigentlich sich auszeichnen durch Nährstoffarmut und die werden dann sozusagen überdüngt.
Welche Tierarten profitieren von einem wärmeren Klima?
Ja, man kann so ganz grundsätzlich sagen, dass die Spezialisten da eher diejenigen sind, die sich schwerer tun, also die Tiere, die sich sehr auf einen bestimmten Lebensraum spezialisiert haben durch Anpassungsstrategien. Und die Tierarten, die aber sehr, die nennt man Generalisten, also die sehr anpassungsfähig sind, die profitieren mitunter davon. Da gehört zum Beispiel der Feldhase dazu, während sein Artverwandter, sein sozusagen ein nahverwandter Tierart, der Alpenschneehase, nach oben hin ausweichen muss, weil er eben die kalten Klimabedingungen besser ab kann, hat der Feldhase ist mittlerweile seinen Lebensraum ausgedehnt. Also der kann in höhere Gebiete vordringen und sein Lebensraum nimmt zu, während der von dem Schneehasen abnimmt.
Wohin wandern bedrohte Tiere ab, beziehungsweise sterben diese aus?
Ja, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist in der alpinen Welt eben sich nach oben auszuweichen, wie ich schon ausgeführt habe. Und das andere ist eben das Ausweichen entlang in den Norden. Also wir finden dann zum Beispiel auch Tierarten in Österreich jetzt zunehmend wieder, zum Beispiel mit der Gottesanbeterin, die eigentlich früher hier nicht ein Zuhause gefunden hat, weil es ihr zu kalt war. Gleichzeitig verliert sie dadurch wahrscheinlich auch im südlichen Grenzbereich ihres Ausbreitungsgebietes Lebensraum, weil der zu trocken wird. Und also insofern findet man diese Verschiebungen entlang der Erdkugel nach Norden in unserer Hemisphäre und im alpinen Raum in den Höhenstufen. Aber gerade bei dem alpinen Lebensraum ist natürlich da irgendwo auch Schluss. Also die Tiere, die nach oben ausweichen müssen, die haben dann irgendwann oben nicht mehr genug Lebensraum und die Lebensräume sind dann auch sehr zerstückelt. Also dann hast du vielleicht da auf der Bergspitze oder auf den höheren Berggebieten eine Population und woanders, wo es hohe Berge gibt, auch, aber dazwischen gibt es keinen Austausch mehr oder der Austausch ist sehr, sehr begrenzt. Das kann dann langfristig, wenn das so weitergeht, dazu führen, dass diese spezialisierten Arten des Alpenraums, dass es da auch zu Aussterbeerscheinungen kommt. Ja.
Wie beeinflussen Tiere und ihre Lebensräume den Klimawandel?
Ja, gute Frage. Also inwieweit die Tiere den Klimawandel beeinflussen, das weiß ich nicht. Also da bin ich überfragt. Die Lebensräume, da ist es natürlich schon so, dass man das auch ein bisschen umdrehen kann. Also Moore hatte ich vorhin schon genannt, die speichern ja CO2, wenn sie intakt sind und wenn sie nicht entwässert werden von Menschen, dann können sie CO2 aufnehmen und sind dadurch ein wertvoller Teil, um die CO2-Level in der Atmosphäre zu reduzieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Wälder, die im Aufbau sich befinden. Also diese Verschiebung der Baumgrenze nach oben, da findet dann natürlich schon recht langsam und auch wahrscheinlich auch nicht in so hohem Maße, da bin ich nicht so drin, aber da findet natürlich auch CO2-Speicherung statt, die dazukommt, also eine zusätzliche CO2-Speicherung.
Und was kann man tun, um Lebensräume und Tierwelt zu schützen?
Ja, also auf der individuellen Ebene ist natürlich, wenn ihr jetzt in Urlaub fahrt, in die Berge, wäre es natürlich super, wenn da jede Familie ein bisschen mehr drauf schaut, können wir vielleicht auch wandern gehen, ohne das Auto zu nutzen. Können wir vielleicht, da gibt es immer mehr Angebote, bestimmte Regionen und Gemeinden versuchen sich da eben auch besser aufzustellen durch einen öffentlichen, durch die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs, dass man da mit Bus und Bahn anreisen kann. Das andere ist natürlich, also jetzt vom Klimaaspekt her, das andere ist, denke ich, schon auch ein Umweltthema, eher immer den Müll, den man mit in die Berge nimmt, auch wieder mit rauszunehmen, also die Verpackungsmaterialien etc. Da gibt es durchaus schon einiges an Plastikproblemen, die wir in unseren Bergen haben. Sowieso ist der Urlaub vor Ort, also in Österreich, denke ich, ist schön und ist auch empfehlenswert. Also es gibt viele Ecken in Österreich, die sehr unterschiedlich sind. Man muss nicht unbedingt in ferne Länder reisen. Spricht auch nichts dagegen, in ferne Länder zu reisen. Ich glaube, das ist auch ein eigener Wert, andere Kulturen kennenzulernen. Genau, aber das Flugzeug ist bekanntermaßen eben einer der größten CO2-Emittenten. Zu Hause gibt es Möglichkeiten, CO2 einzusparen. Das fängt damit an, dass man beim Heizen schaut, dass man sich da auf eine Temperatur einigt in der Familie, dass keiner friert, aber dass es auch nicht so ganz super warm ist und man ständig lüften muss. Sowieso beim Heizen nicht. Das Fenster offen lassen. Es sind viele kleine Sachen, also auch im Alltag vielleicht öfter mal das Radeln nutzen. Da kann man als einzelne Person schon einiges machen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr politisch aktiv seid. Es ist sehr wesentlich, dass wir die großen Schritte im Klimaschutz auch auf politischer Ebene machen. Das dürfen wir nicht allein auf die Bürger abwälzen. Da unsere Politiker sind uns schon lange ein Klimaschutzgesetz schuldig. Ich denke, da braucht es mehr Druck von uns, von der Bevölkerung und von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Also ja, es sind vielfältige Aspekte, die wir da haben. Und ich glaube, da könnte ich jetzt noch lange reden. Aber ich habe jetzt mal so ein paar aufgezählt, wo ihr euch vielleicht auch angesprochen fühlt.
Wir haben im Interview gehört, dass in den Alpen sich die Veränderungen des Klimas besonders deutlich auswirken. Lawinen und Muren gehen häufiger nieder und in den Tälern wird das Trinkwasser knapp. Für viele Tiere und Pflanzen heißt es immer höher hinauf. Bei manchen Tieren verändert sich auch infolge des Klimawandels das Aussehen. Sie bekommen größere oder längere Schnäbel, Beine und Ohren, um ihre Körpertemperaturen besser regulieren zu können. Was passiert in der Arktis? Noch etwa 22.000 bis 31.000 Eisbären gibt es weltweit rund um den Nordpol. Der Klimawandel macht den Tieren schon jetzt schwer zu schaffen. Die für sie überlebenswichtige Eisdecke schmilzt und die Tiere bleiben an Land zurück. 2020 geht als weiteres Katastrophenjahr in der Geschichte der schmelzenden Arktis ein. Nur 2012 wurde weniger Eis im Sommer gemessen. Damit sieht die Zukunft für die arktische Tierwelt düster aus. Wenn tatsächlich schon 2035 der Nordpol und die arktischen Meere im Sommer komplett eisfrei sein werden, wie Experten jetzt prognostizieren, dann schmilzt den Eisbären, Walrossen und anderen Tieren der arktische Lebensraum buchstäblich unter den Pfoten bzw. Flossen weg.
Jetzt haben wir einiges Interessantes über Streamingdienste und deren ökologischen Fußabdruck erfahren und wie sich der Klimawandel auf die Tierwelt auswirkt.
Ja, genau. Mir persönlich blieb vor allem im Kopf, dass es in circa 60 Jahren nur noch die Hälfte aller Pflanzen und Tiere geben wird, falls die Temperatur auf der Erde um 4,5 Grad ansteigt.
Und mich überraschte, dass Netflix im Jahr für seine Produktionen so viel Energie verbraucht, wie ca. 60 neue Windräder im Jahr liefern können. Aber was unternehmen wir dagegen?
Jeder sollte persönlich darauf achten, wie er den eigenen Alltag klimafreundlicher gestalten kann. Und das gilt auch für die Industrie und die Konzerne, die klimafreundlicher produzieren müssen.
Abschließend möchten sich bei euch noch alle Mitwirkenden des Podcasts verabschieden. Das sind
Anja,
Jonas,
Marlon,
Ilvi,
Luna,
Jason,
Felix,
Kai,
Max,
Marie,
Aini.
Vielen Dank an die Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse der Waldorfschule Klagenfurt, die während eines Workshops in der Medienepoche diese Folge gestaltet haben. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, den Podcast auf deiner Lieblingsplattform zu abonnieren, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Möchtest du einen ClimateCast-Workshop in deiner Klasse durchführen oder auf eine andere Art und Weise am Podcast mitwirken? Schreibe uns gerne unter info@climatecast.at oder auch auf Facebook, Instagram oder Twitter.